Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, warum Enterprise Architektur die Grundlage für jede erfolgreiche ER-Initiative bilden sollte. Und wir haben gesehen oder gehört, dass AI halt keine eigene Architekturwelt benötigt. Das bringt nichts, glaube ich. Stattdessen sollten wir eher AI als Teil der bestehenden AI oder Enterprise Architektur und wir sollten dahinter halt unsere Capabilities aufbauen und vor allem dann darunter die Daten und vor allem dann rundherum die Governance, richtig. Heute gehen wir einen Schritt weiter oder beziehungsweise wir ergänzen den letzten Schritt, irgendwann reicht halt einfach strategisch Rahmen nicht mehr aus. Irgendwann müssen wir uns einfach einer Frage stellen, wie entsteht daraus eigentlich nun eine konkrete AI-Lösung, nachdem der AI-Demand richtig priorisiert und dann dementsprechend ausgewählt wurde. Und die Enterprise-Architektur natürlich davor schon einen Großteil der Governance gesetzt hat. Ich möchte heute aber bewusst wieder nicht zu harten technischen Deep Dive machen. Ich glaube, das steht mir auch gar nicht zu in meiner Position aktuell. Kann ich auch nicht in der Tiefe komplett mitreden oder ich könnte mitreden, aber ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen verplappern und das will ich mal stetig vermeiden. Dann redest du wahrscheinlich dann sehr schlecht über meinen Podcast, da er dann nachher mit falschen Informationen ausgestattet ist, was nebenbei vielleicht auch mal passieren könnte, dass ich natürlich eine gewisse Sichtweise habe, die nicht übereinstimmt mit deiner. Oh. So, und wie entsteht das Ganze jetzt? Das kann die Enterprise-Architektur natürlich jetzt nicht beantworten. Dafür müssen wir die Domäne ein bisschen wechseln und wir steigen in die Solution-Architektur rein. Für alle, die nicht in dieser Welt zu Hause sind. Es ist, glaube ich, nicht ganz so tief und du kannst auf jeden Fall mitfolgen, falls dir ein technischer Begriff dann doch nicht bewusst ist. Ich werde dir natürlich noch vorab ein bisschen erklären, beziehungsweise kurz beschreiben, so dass man so ein bisschen den Kontext auch verfolgen kann. Ich werde aber auch nicht erklären, wie man so ein LLM trainiert und so oder wie man AI-Agent entwickelt. Ich glaube, dafür gibt es schon hunderte Besserwisser oder beziehungsweise andere Quellen, die das mitteilen. Ich glaube, ich könnte das auch gar nicht so gut erklären. Aber welche Architekturentscheidungen getroffen werden müssen und vor allem, welche Bausteine wir dafür benötigen für unsere Lösung und wie entsteht daraus eine vollständige Lösung, die wir hundertprozentig oder wenn es nicht, ne, hundertprozentig gibt es ja nicht, aber die wir sicher skalierbar und auch über die nächsten Jahre noch wartbar halten können. Darum geht es heute, also legen wir halt mal wieder los. Kapitel 1, von der Enterprise-Architektur zur Solution-Architektur. Da könnte ich jetzt mein CV vorlesen, der aber genau in die andere Richtung funktioniert. Von unten nach oben oder beziehungsweise von der Solutioning in die ERM-Welt. Das wäre vielleicht auch mal ein cooles Thema für einen Side-Podcast, darüber mal zu berichten, wie schwierig es war, dahin zu kommen. Aus meiner Brille. Nebenthema. Lass uns fokussieren auf das Kapitel. Die Enterprise-Architektur beschreibt halt den Rahmen und die Solution-Architektur entwickelt natürlich unsere konkrete Lösung dahinter. Erinnern wir uns kurz an unsere bisherige Reise bis zu dieser Folge. Wir haben halt gerade in der Folge 19 und 17 die Ausgangslage gesetzt, gerade um Business Capabilities und wie diese Veränderung eigentlich sich über das Unternehmen halt abgebildet werden kann. Und mit 21 bis 24 haben wir uns ja vor allem um Daten oder beziehungsweise die Datenentitäten und den TCO, deren jetzt vielleicht wenig mit unserem Thema hier zu tun hat, aber vor allem dann die Data Governance beschäftigt. Das sind alles Elemente, die halt entscheidend sind für die Solutioning, ohne die, ohne das Wissen tun sich die Jungs und Mädels sehr schwer, die richtigen Informationen zu kristallisieren und herauszufinden, auch wie wichtig diese Daten eigentlich fürs Unternehmen sind. Denn nur wenn da eine Transaktion dran steht oder ein Kunden, heißt das lange nicht, dass es wichtig oder kritisch ist. In der letzten Folge, wie schon angekündigt vorhin, haben wir uns halt ein bisschen angeschaut, wie wir das aus der EM-Welt einordnen. Heute, oder jetzt probieren wir mal die Umsetzung. Die Frage lautet natürlich jetzt nicht mehr, braucht man wirklich AI, sondern ja, natürlich. Wir müssen aber eine funktionale Lösung bauen. So, und wie schaut die aus? Und genau das ist halt die Aufgabe einer Solution-Architektur. Die bauen halt. Beziehungsweise die planen die Bebauung und das Bauen selber oder das Entwickeln machen vielleicht andere Personen oder andere Rollen. Nehmen wir mal wieder mal ein Beispiel aus meiner Customer Service Welt. Die Enterprise-Architektur beantwortet Fragen halt rund um die Fähigkeiten und die Daten und welche Anwendungen davon betroffen sind, die Solutioning, die technische Ausprägung und welche Komponenten darunter benötigt werden. Natürlich hat die Solution-Architektur auch noch ein anderes Element mit drinnen, gerade wie integrieren wir das Ganze in unsere IT-Landschaft. Die Enterprise-Architektur gibt das natürlich in einer gewissen Art vor, dennoch ist die technische Umsetzung und wie diese Bebauung danach in der Tiefe stattfindet, Teil von diesen Rollen. Und natürlich kommen wir dann nachher gleich mal zur nächsten Frage, die im Raum steht, woraus besteht eigentlich eine moderne AI-Lösung? Eine AI-Lösung besteht aus mehreren Bausteinen und oder Modulen oder Elementen. Formulierst, wie du es für dich richtig erachtest. Die Aufgabe eines Solution-Architekten darin besteht, die passenden jeweiligen Anwendungsfälle zusammenzustellen. Bevor wir aber in diese Architekturentscheidung dahinter einsteigen, sprechen wir oder beziehungsweise ordnen wir mal die Begriffe etwas ein. Ich habe mal probiert, hier 1, 2, 3, 7 zusammenzufassen, die man wissen sollte, was das circa ist. Also einmal das LLM, Magic. Also das ist, ausformuliert heißt das Ganze, der Large Language Model. Das eigentliche AI-Model und das Sprache versteht oder ein bisschen verarbeitet kann und am Schluss auch die Inhalte erzeugt. Das Ding, da pumpst du Informationen rein und dann kommt irgendwas raus. So kannst du das circa vorstellen. Dann haben wir das Prompt. Ja, Prompt, das sind einfach die Anweisungen, die Aufgabe, die an das Modell gestellt wird. Also deswegen reden wir halt von Prompting. Ich finde den Begriff einfach sehr irreführend oft, aber so ist das. Prompt aus dem Englischen. Dann haben wir noch RAG oder Retrieval Augmented Generation. Das ist eine gewisse Technik, bei dem halt diese AI-Modelle zusätzlich auf aktuelle oder vor allem unternehmensinterne Informationen zugreifen dürfen. Und damit antworten nicht nur auf trainiertes Wissen, also das, was von außerhalb angereichert worden ist, sondern auch von innen in die AI gepumpt werden kann. Das ist im Endeffekt das Einfallstor, wo Data Entities sich pervers austreiben können und wo die Compliance oder wenn sie die Governance von Unternehmen, wenn sie nicht gut aufgestellt werden, relativ schnell in die Petrouille kommen werden. Dann haben wir noch die AI Agents, das sind im Endeffekt so eine Art wie virtuelle Menschen oder virtuelle Maschinen oder Programme. Das sind eigentlich AI-Anwendungen, die eigenständig einfach Aufgaben machen und ausführen, die auch Entscheidungen treffen können und mit anderen Systemen integriert werden können. Das sind im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, die Applikationen dazwischen, die Daten annehmen oder verarbeiten auf Basis von einem gewissen Task, danach eine Entscheidung daraus treffen können, die du aus dem Prompting dementsprechend definiert hast und dann halt mit den anderen Systemen danach auch integriert können. Diese AI-Agents sind eigentlich der TCO-Killer, wenn man das nicht unter Kontrolle hat. Also ich habe ja gerade die erste Folge unserer AI-Reise sehr viel über AI-TCO gesprochen. Und diese AI-Agents oder diese Anwendungen, die darauf dann entwickelt werden, die sind die Killer, die können die Kosten in die Höhe treiben, wenn sie nicht richtig in Griff genommen werden oder beziehungsweise in Rahmen gehalten werden. Da kommen wir gleich zum übernächsten Begriff, der da, oder übernächsten, lass uns mal weitergehen, dann kann ich nochmal referenzieren. Dann haben wir noch etwas, was aus der normalen Solutioning hat jetzt mit, natürlich jetzt nichts mit AI indirekt zu tun, das sind APIs, also sind das ist die Abkürzung dafür, was war die Abkürzung, Application, glaube ich, das erste, P, Programming oder Program und ich glaube, das I ist Interfaces, genau, Application Programming Interfaces, so heißt das Ganze, oder auch Schnittstellen im Deutschen, ja, über die halt dann nachher halt jede Applikation und vor allem halt AI Anwendungen oder Agents dann auch zugreifen und dann die Datenquellen anzapfen können. Du hörst da gleich raus, man zapft hier was an und so ist es. Ohne Daten nichts los, das hörst du ja in jedem LinkedIn-Post. Aber vor allem ist natürlich, wenn diese Schnittstellen tröge sind oder halt nicht diese Informationen bereitstellen können, die notwendig sind für das Prompting, wirst du immer denselben Schmarrn an Informationen in deinen Applikationen haben oder beziehungsweise in deinen Resultaten aus diesen Agents. Dann haben wir noch Human in the Loop, ein Begriff, der eigentlich woanders herkommt. Ich habe den aber trotzdem mit reingepackt. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein Typ, der in deiner Umgebung nochmal drüber schaut und überprüft. Also ein menschlicher Faktor, also ein Human in the Loop, ne? Auch aus dem Englischen. Und oder besteht halt einfach, der bestätigt nur diese kritischen Entscheidungen. Also ein AI-Agent sollte nicht kritische Entscheidungen selbst treffen können. Das gehört auch zu dieser Lehre des Designs dahinter. Man muss halt kritische Entscheidungen wie, weiß ich nicht, sagen wir mal jetzt, wenn ein Agent analysiert, wie gut Mitarbeiter sind, weiß nicht, ob man das überhaupt alles so machen darf, aber irgendwann einmal kommt man raus, dass der Mitarbeiter nicht performt, dass eine kritische Entscheidung dahinter sein könnte, so, wenn er nicht diese Punkteanzahl hat, dann wird er gekickt und gekündigt. Das ist natürlich eine kritische Entscheidung, die natürlich menschliche Überprüfung beinhalten muss und dementsprechend ist es auch Teil des Design-Patterns, die man in der Governance definieren sollte. Du hörst gerade raus, das sind ganz schön heftige Sachen und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere schon gerade in US-Unternehmen häufiger vorkommt, als man gedacht hat. Und ja, wenn man da nicht aufpasst und den menschlichen Faktor irgendwann mal rauslässt, dann übernimmt wirklich die AI die Kontrolle und dann haben wir wirklich so Terminator 4.0. Ja. Gut, letzter Begriff ich habe das schon so oft gesagt, das Begriff eigentlich, Monitoring und Co. Ich mag es nochmal kurz erklären für die, die vielleicht diese Begrifflichkeiten nicht jeden Tag auf dem Deckel haben. Also wenn wir von Monitoring in diesem Kontext sprechen, dann reden wir eigentlich hauptsächlich über die Qualitäts- und Kosten- und Performance-Monitorisierung und gerade in diese AI-Agents, von denen ich vorhin, oder beziehungsweise von diesem RAG vorhin gesprochen habe, die an unternehmensinterne Informationen zugreifen, dann ist das Monitoring extremst wichtig, die im Endeffekt kontrollieren, was wandert denn da eigentlich wirklich alles rein und wie verhaltet sich eigentlich diese Lösung dann im laufenden Betrieb. Und dieses Monitoring muss wirklich sehr klar definiert werden. Und ich sage euch, das ist der Kostentreiber am Ende des Tages. Das ist teuer, denn wir reden hier nicht von wenigen Informationen, wir reden hier von massiven Terabytes, die da durchgeschoben werden. Und wenn die Grundlage falsch ist, dann wirst du, ja, dann ist das wie so ein Aktiensturz in dein Unternehmen, was da an Tokens verbraucht und verschleudert werden. Aber macht natürlich auch Sinn, an der Stelle diese starken Barrieren oder halt Gates einzuführen. Also ich rede immer von so einem Gates, dass man sagt, okay, wenn du dieses Level erreicht hast, dann darfst du nicht mehr weiter existieren. Oder wenn dieses Gate erreicht worden ist, dann müssen halt Alerts losgetrieben werden und Informationspolitik getrieben werden, dass diese Kosten gerade explodieren. und natürlich dann nachher Plan B aktiviert werden, in Form von so, AI-Agent kostet mir mehr als wie jeder Mitarbeiter, oder beziehungsweise diese Kosten, die sind nicht mehr tragbar, obwohl vielleicht hatte ich ja nie einen Mitarbeiter dafür, dann muss im Endeffekt eine Alternative oder vielleicht sogar die aktuelle Prozesse wieder aktiviert werden. Deswegen Prozesse, die durch AI ersetzt werden oder beziehungsweise verbessert werden, sollten nicht entfernt werden, sondern nur archiviert. Vielleicht das noch als Nebentipp. Ja, mehr müssen wir für diese Folge zunächst gar nicht wissen, denn für eine Solution-Architektur ist es ja eigentlich entscheidend oder halt nicht entscheidend, was diese Bausteine sind. Entscheidend ist, wann sie eingesetzt werden und wie sie im Zusammenspiel dann funktionieren. Wenn man so ein Beispiel jetzt mal ein bisschen rauszieht, ein AI-Agent für einen Customer Service, der benötigt ein LLM, es benötigt ein Prompting, um im Endeffekt Zugriff auf das CM oder halt Zugriff auf das CM, das brauche ich natürlich auch. Ich brauche noch eine Datenbank über das RAG halt, sodass ich dann diese internen Informationen darauf zugreifen kann. Ich brauche natürlich APIs, und vor allem jetzt, wenn ich im Custom Service Kontext rede, brauche ich APIs zu unserem Ticketsystem. Können natürlich auch ein komplett anderes System sein. Und ich brauche natürlich jemanden, der in der Loop gesetzt wird für kritische Entscheidungen, die getroffen werden können. Vor allem, ich habe es schon vorhin in der Erklärung so ein bisschen erwähnt, was du jetzt natürlich noch brauchst für so eine Lösung. Du brauchst natürlich ein sehr, sehr hochwertiges Monitoring, die ja im Endeffekt für Qualität und für die Kostenkontrolle sorgen. Und ja, je nach Anwendungsfall sieht natürlich diese Architektur etwas anders aus, aber im Grunde genommen sind das die Bausteine, die eine Solution-Architektur an der Stelle überhaupt gewährleisten. Genau, und genau deshalb beginnt halt eine gute Solution-Architektur nicht mit der Technologie, ganz wichtig, sondern wir machen Entscheidungen oder sie beginnen einfach mit den richtigen Entscheidungen, welche Elemente benötige ich dann. So, und wenn ich diese Entscheidung mal getroffen habe, ich brauche das und das und das und das, dann überlege ich mir genau um den nächsten Punkt. Da reden wir gleich drüber. Kapitel 3. Gute AI entsteht durch gute Architekturentscheidungen. Ich habe es mit dem letzten Kapitel schon ein bisschen angetriggert. Nicht das eingesetzte Modell dahinter entscheidet über den Erfolg deiner AI-Lösung, sondern die Architekturentscheidung dahinter. Also ein Solution-Architekt muss beispielsweise einfach entscheiden, benötigen wir überhaupt AI oder reicht einfach die klassische Software? Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, auch wenn so ein Demand einfach mal gesetzt wird und man sagt, okay, ich mache jetzt, Content-Generierung automatisiert, dann sollte der Solution-Architekt in der Planung nochmal das Ganze qualifizieren und auch zu qualifizieren, macht das wirklich Sinn? Ist eine AI-Lösung da wirklich effizienter als die Software, was ich schon im Einsatz habe? Vielleicht macht die das ja schon und hat Automatisierung im Content-Bereich drinnen. Ja, ich sage immer so als Beispielweise, eine automatische Rechtschreibprüfung, die habe ich auch so. Dafür brauche ich jetzt keine AI. Was ein Solution-Architekt auch an der Stelle tun sollte, dieses Qualifizieren reicht einfach ein einfacher Prompt. Also das heißt, das, was ich dem LLM mitgebe, oder benötigen wir wirklich dafür einen Agent, der im Hintergrund läuft und dementsprechend aufgebaut werden muss. Und die nächste Element, was er natürlich auch dann qualifizieren muss von den Baustellen, die wir vorhin so ein bisschen durchgegangen sind, du hörst gerade auch ein bisschen raus, denke ich, dass ich gerade diese Baustellen eigentlich nichts anderes noch einmal untermauern möchte, also hinterfragen, brauchen wir wirklich Zugriff zu unserem internen Organisations-Knowledge-Database über unser RAG? Ja, nein, ich finde auch diese Frage sollte geradlinig beantwortet werden können und nicht mit einem Jein. Nebenbei, ich habe mal über das auch mal diskutiert, ob das Teil vom AI-Demand sein sollte. Ich finde nicht. Die Leute, die ein AI-Demand stellen, die haben keine Ahnung, wie diese Dinge aufgebaut sind und sollten auch nicht sich damit beschäftigen. Somit ist das eigentlich so eine nächste Phase, ich gerade in diversen Architecture Boards im Endeffekt danach auch beantworten lasse und nicht im Demand. Diese denn Demands sind eigentlich nichts anderes wie Ideenfindung oder Ideensammlungen. Man kommt dann auch zu Ergebnis, ja, priorisiert, das löst diesen Business Value oder beziehungsweise löst dieses Business Value aus und schließt diesen Business Capability Gap. Das ist auf der einen Seite ja vollkommen legitim und okay. Dennoch sollte man nicht jetzt da die technische Lösung dahinter komplett gleich reinschrauben und reinstellen. Das wird den Rahmen komplett sprengen. Dafür brauchst du Spezialisten. Und diese Spezialisten sollen genau diese Fragen beantworten, die wir gerade so ein bisschen durchexerzieren. Des Weiteren, was sich der Solution Architect auch stellen soll, wir waren gerade dann noch beim Unternehmenswissen beziehungsweise interne Daten. Da hilft natürlich ein sehr guter Daten- oder Data-Entity-Baum, der die Kritikalität noch hervorhebt. Und kann das natürlich recht gut reinstellen, weil die nächste Frage, die fließt damit rein, welche Daten dürfen eigentlich wirklich verarbeitet werden und nutzen wir eigentlich externe AI-Services oder bauen wir unser eigenes Modell auf? Das hat nämlich dann nachher auch noch ein bisschen mit regulatorischen Begriffen zum Tun, also gerade wenn du Kundendaten da durchjagst, um irgendwelche, was ich, Upsellers zu definieren oder personalisierte Sachen da zu analysieren, dann dürfen natürlich diese Kundendaten nicht die Europäische Union verlassen, beziehungsweise greift dann GDPR ein bisschen hart durch und ich hoffe auch dieser AI Data Act oder beziehungsweise nicht Data Act, sondern der AI Data Act ist es, wird da noch ein bisschen härter durchgreifen für die Zukunft. Das ist noch alles ein bisschen sehr lasch. Wie auch immer, was der Solution Architect dann als nächstes machen sollte aus meiner Sicht, und das frage ich natürlich auch immer wieder, welche Systeme müssen wir eigentlich integrieren? Also müssen wir jetzt in unserem Fall SSCM integrieren, aber müssen wir wahrscheinlich danach auch noch ein Service Center oder vielleicht auch noch ein Service Management Tool integrieren, um im Endeffekt unsere vollständigen Informationsdaten dann auch zu halten oder das Ticketsystem, das wir dann nachher damit vielleicht auch noch andocken müssen. Ja, was habe ich vergessen? Das habe ich erzählt. Genau, Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Ich habe schon ein bisschen mit den Daten in Verbindung gebracht. Da kommt noch ein bisschen mehr rein, denn du musst natürlich ein paar Tore öffnen, blöderweise, oder beziehungsweise die Systemarchitektur muss Tore öffnen und da müssen halt Sicherheitsbestimmungen wirklich eingehalten werden. Deswegen in diesem AI-Demand kann man eigentlich die Leute ein bisschen trainieren, was Sicherheit bedeutet fürs Unternehmen und dann dementsprechend auch die Kritikalität dahinter für sich selbst auch ein bisschen bewerten lassen. Also es ist auch ein Training über die Zeit. Du wirst nicht das erzielte Ergebnis in einem halben Jahr oder ein Jahr haben, das wird noch ein bisschen länger brauchen, um diese Awareness im Unternehmen zu schaffen. Ein Punkt noch, wie stellen wir den späteren Betrieb sicher? Diese Antwort sollte natürlich von zwei Seiten beantwortet werden. Einmal habe ich die Enterprise-Sicht, die beantwortet mir schon einen Großteil davon, aber vor allem die Solution-Architektur auf der technischen Seite, die danach gesagt, wir brauchen folgende Cloud-Infrastruktur oder wir brauchen folgende Elemente dazwischen oder auch Vendoren und Services, die über die Zeit einfach aktiviert bleiben müssen. Aber das sind halt einfach keine Implementierungsdetails, was wir gerade besprechen, obwohl es mit der Solution-Architektur stark zu tun hat. Das sind alles Architekturentscheidungen und genau deshalb kann sie auch kein AI-Tool automatisch für uns treffen und das soll es auch bitte nicht. Bitte macht es nicht den Fehler, einfach die AI zu fragen, was brauche ich denn für einen folgenden AI-Case? Die erzählt danach ja irgendwas. Bisschen noch das Gehirn einschalten, dann funktioniert es auch mit Nachbarn. Kapitel 4. Das richtige AI-Modell ist eine Architekturentscheidung. Also es gibt nicht das beste Modell. Es gibt nur das Modell, das am besten zu den Anforderungen der Solution-Architektur passt. Dieser Merksatz, den kann man sich danach einmal gleich eintrichtern. Wenn heute halt über AI gesprochen wird, fällt mir halt oft häufig auf, was für ein Modell ist denn jetzt das Beste? Nutzen wir jetzt ChatGDP, nutzen wir da Cloud und bla bla bla. Aus der Sicht der Solution-Architektur ist das natürlich eine komplett falsche Frage. Die bessere oder beziehungsweise das, was sich die Jungs und Mädels dann gleich selbst fragen, ist, welches Modell unterstützt meine Architektur und meine Anforderungen am besten? Und nicht das, was wir gerade vor der Wiesn haben. Schauen wir uns mal die größten aktuellen Anbieter an. Vielleicht ganz kurz zu dieser Bewertung dahinter. Das ist so ein Mix aus meiner Usage dahinter oder was ich da oft zum Tun habe und ein bisschen aus meinen Bekannten und Bekanntenkreis heraus. Vielleicht stimmt das eine oder andere nicht hundertprozentig, aber du kannst es danach auch für dich selbst bewerten. Was ich auch nicht machen möchte, ist es hier Werbung zu machen für diese Hersteller, ganz, ganz wichtig. Ich nutze halt den einen oder anderen mehr und mal weniger, bin jetzt aber auch jetzt nicht der Befürworter für die Ewigkeit für etwas. Also bitte das nicht 1 zu 1 sehen und nebenbei, das ist jetzt die Folge 28 so und ich rede das erste Mal über Vendoren. Das ist schon einmal ganz wichtig und ich möchte das auch jetzt nicht als Werbethema sehen und ich kriege auch kein Geld von diesen Unternehmen und will auch keins haben. Erster, und das hat jetzt nichts mit der Reihenfolge in Form, wo er jetzt besser oder schlechter ist, das habe ich mir gespart, ist von OpenAI ChatGPT oder GPT. Ich nutze das jetzt schon sehr lange, vor allem, weil es halt sehr stark ist bei Dokumentationen, Architekturdokumentationen. Es liefert oft eine sehr gute strukturierte Strukturierung für sehr komplexe Inhalte, auch in der Formulierung finde ich sehr stark, gerade auch wenn ich ADRs formuliere und das gerade meine Prompts, die ich halt dementsprechend definiert habe, kommt da ein sehr brauchbarer Output raus. Dennoch benötigt es halt immer wieder eine gewisse Nachpolierung. Für Coding sage ich mal so lala, es ist gut für rudimentäre Softwareentwicklung, wurde mir gesagt. Es ist auch sehr stark halt bei Refactoring. Code Reviews und Code-Generierung kosten einfach zu viel. Das weiß nicht, wie weit das jetzt stimmt. Dennoch ist das ein Kostentreiber. Ich denke mal, das wird auch bei anderen Engines der Fall sein. Es unterstützt wohl alle gängigen oder sehr viele Programmiersprachen. Ich persönlich habe das selber noch nie ausprobiert. Ich bin noch von der alten Schule und wird es auch immer sein. Ich glaube, ich werde nie AI für Coding nutzen, weil für mich ein anderer Aspekt ist und ich mache Coding nicht mehr im professionellen Umfeld oder ich werde nicht mehr bezahlt fürs Coden. Für mich ist das eigentlich mehr ein Kopftraining und ich liebe es einfach auch Funktionen auszuprobieren und mich selbst dadurch zu tüfteln. Und ich denke mal, gerade in der Professional Software Development ist AI natürlich unersetzlich mehr, aber jetzt für mich persönlich, deswegen kann ich auch schwer hier einen Input geben. Es gibt anscheinend auch von von ChatGPT sehr gute Integrationen zu der Microsoft Azure Welt oder Microsoft 365. Es ist anscheinend sehr gut mit Microsoft verbunden. Ich glaube, ChatGPT im Hintergrund ist ja auch Microsoft, wenn ich alles täuscht. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen, also was mich da verbrannt habe, kannst mich beim nächsten Feedback ein bisschen steinigen. Dann haben wir noch Anthropic. Ich habe das jetzt nochmal richtig schauen müssen, wie man die ausspricht. Ich habe das, glaube ich, jahrelang immer falsch ausgesprochen. Deswegen, man kennt es eher unter dem Namen Claude. Claude ist halt sehr berühmt worden durch Security-Themen. Und ich glaube auch, das sind ja eigentlich Modelle dahinter, die noch nicht veröffentlicht worden sind, weil sie zu gefährlich sind. In Form von, dass sie die wirklichen wahren Sicherheitslücken entdecken. Claude Ich persönlich nutze das im professionellen Umfeld sehr viel. Ich finde es einfach nur extrem teuer. Also das ist meine persönliche Meinung. Diese Tokenverbrennung ist ein Mess, gerade wenn es um Bildergenerierung angeht. Also ich habe mal einen Tag, glaube ich, mal mehrere Bilder erstellt und das ist richtig arg explodiert. Bei ChatGPT, da zahle ich meine Lizenzmodell, wahrscheinlich ja auch nicht einmal die richtige professionelle Version, aber da kann ich Bilder en masse erstellen und habe da überhaupt keine Limitierung in Form von. Was aber natürlich schon recht stark gefunden habe, die Bilder jetzt, ich rede jetzt gar nicht von klassischen Images, also die Fotobilder oder sowas, sondern ich rede eher von Diagrammen und so, die sind schon ein bisschen stärker bei Claude. Also da ist schon die Qualität noch einmal ein Level höher. Kann man gut vorstellen, wenn es um Dokumentationserstellungen geht, dann kann man hier wirklich sehr viel rauskitzeln. Im Coding ist es wohl einer der stärksten Tools am Markt, gerade was Refactoring angeht und Codeanalysen und Komplexitäten dahinter. Auch mit den Security-Übereinstimmungen, das ich vorhin ein bisschen angesprochen habe, ist es wohl der ultimative Hammer. Nichtsdestotrotz sind die Kosten, da darf man nicht außer Acht lassen und dann dementsprechend das ein bisschen abwägen. Ja, durch diese hohen Sicherheitsmaßnahmen hat man natürlich gerade für Unternehmen, die ein sehr starkes Compliance-Anforderung hat, wie in der Finance-Welt oder irgendwelche Versicherungen, dann ist dann nachher schon da einer der guten Player. Wenn man es noch, ich habe drei, genau, dann haben wir noch einen dritten, Google, das Gemini, das Gemini-Modell. Ich persönlich nutze Google überhaupt nicht. Ich glaube, nur die Mails nutze ich von Tool noch. Google selber ist für mich eigentlich so ein Alphabet hat zu viel Macht bekommen in der Vergangenheit und Gemini, glaube ich, ist nur so ein Versuch, diese Macht irgendwie zu halten. Alleine wenn man sich jetzt die Google-Suche jetzt einmal anfeuert, dann gibt Gemini schon mir die Hinterhalte zurück, was du eigentlich daraus lesen sollst. Damit haben sie eigentlich die Google-Suche kaputt gemacht, aus meiner Sicht. Jetzt haben wir schon wieder das Thema abgedriftet, das wollte ich eigentlich nicht. Von Gemini auf dem Modell heraus, was ich jetzt aus Hören sagen, wie gesagt, das sind nicht meine Erfahrungen jetzt, weil Gemini nutze ich nicht, ist es halt eine sehr starke, sehr multimodale Inhalte, also ich kann sehr gut auch Dokumente verarbeiten und Bilder und vor allem Präsentationen. Ich schätze mal gerade, was Google Slides, glaube ich, oder so, da ist sicher eine sehr starke Integration und auch diese Unterstützung vom gesamten Google Workspace ist da wohl sehr sauber umgesetzt worden. Da ist ja Microsoft mit Copilot ja noch in den Kinderschuhen und wird es, glaube ich, auch nie erreichen, in dem Level mithalten zu können und werden sich danach irgendwo wahrscheinlich selbst wieder einkaufen. In der Unterstützung von Softwareentwicklung und Automatisierung soll es auch gut sein, aber bei weitem nicht mehr ansatzweise diese Richtung, was Claude liefert. Und sonst du hast da recht gute Integration zu den Google-Kunden oder zu den Accounts. Man hört so ein bisschen raus, das ist jetzt nicht der Burner. Und ich will das jetzt auch nicht jetzt weiter bewerten. Jetzt in dem Kontext von der Solution-Architektur musst du natürlich auf den jeweiligen Anforderungen dich dann reinziehen. Wenn das natürlich im Google-Umfeld ist, dann macht es natürlich an der Stelle Sinn, sich im Gemini-Modell ein bisschen auszusuchen, ein bisschen, also was da am besten passt, wenn es halt mehr darum geht. Ich möchte, habe starke Sicherheits- und Governance-Anforderungen oder vor allem halt Compliance-Themen und muss sehr viel coden dahinter. Dann ist Claude der sicher der größere Player dahinter. Und sonst, wenn es alles dazwischen ist, macht sicher auch OpenAI mit ChatGPT einen guten Eindruck. Also alle drei Modelle gehören heute sicher zur absoluten Spitze, auch wenn ich das eine oder andere vielleicht ein bisschen gedisst habe oder aufgewertet habe. Natürlich, und das ist auch einer nebenbei, das ist einer der Gründe, warum ich das im Podcast nicht mag, Vendors vorzustellen und was sie tun, weil es ist immer ein gewisser Unterton, auch wenn ich das jetzt Monolog runtergelesen hätte, was ich nicht tue, was ich hasse, dann würde man im Unterton noch immer herausfinden, was ich mehr oder lieber mag oder mehr nutze. Ich bin auch ein Mensch und habe auch Gefühle. Nein, natürlich habe ich Gefühle, aber jetzt keine Gefühle für irgendwelche AI-Bots. Für mich ist einfach der Nutzen dahinter. Und das eine nutze ich halt mehr und das andere weniger. Wichtiger jetzt für deine Lösung oder für das, was das Unternehmen sucht, welches Modell am Ende eingesetzt wird, hängt jedoch von einer Unternehmensarchitektur natürlich ab und deiner bestehenden IT-Landschaft. Und deine Compliance-Anforderungen und vor allem deine Integrationen. Und das sind viele Attribute, die da reinfließen, um deine Entscheidung zu machen. Was du aber natürlich auch vermeiden solltest, da jetzt dich Kraut und Rüben, weil der Cases braucht, das eine und das nächste und das übernächste immer zu kaufen oder sich einzukaufen. Da muss man natürlich auch dann relativ schnell abwägen, wie weit ich da wirklich gehen möchte. Kapitel 5. Gute Architektur macht AI zukunftssicher. Also davon bin ich einmal sowas von überzeugt. Gerade eine gute Solution-Architektur wird so entwickelt oder sollte also entwickelt werden, dass halt AI-Modelle jederzeit ausgetauscht werden können und erweitert werden können. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Und es fehlt noch ein Satz eigentlich hier, sehe ich gerade. Es geht nicht nur darum, AI-Modelle auszutauschen oder erweitern, sondern ich muss es auch irgendwie wieder abdrehen können. Und durch vielleicht auch wieder manuelle Prozesse oder durch normale Standardsoftware zu ersetzen. Und diese Alternativen sollten gerade in der Solution-Architektur aufgezeichnet werden. Deswegen solltest du natürlich auch Assets einverlangen, die aufzeigen, wie die AI-Architektur ausschaut oder die Solution-Architektur für die AI-Modelle oder also die Nutzung dahinter, als auch natürlich, wie schaut denn das eigentlich standardmäßig aus? Aktuell und wie könnte es dann dadurch auch besser sein? Der AI-Markt, der entwickelt sich halt einfach zu schnell und diese Modelle, die werden halt natürlich auch nicht schlechter, sondern leider blöderweise immer schneller und besser und attraktiver, was Preis angeht. Natürlich wird es da jetzt mal ein paar Explosionen geben, das wird sich aber dann wieder irgendwo mal eindrudeln und dann wird das auch wieder günstiger werden. Davon bin ich überzeugt. Oder es passiert das, was ich vorhin ein bisschen angetriggert habe, dass es doch zu einer Massenpandemie im AI gibt und der Markt da an der Stelle zusammenbrechen wird. Diese Modelle, die verändern sich natürlich deshalb sollte niemals das Modell im Mittelpunkt stehen und nicht in der Architektur. Das heißt, wenn diese Architekturen gezeichnet werden, dann sollten eigentlich die ganzen anderen Elemente im Mittelpunkt stehen, die auch wiederverwendbar sind. Im Mittelpunkt steht natürlich die Lösung und der Solution-Architekt sollte darauf achten, diese lose Koppelung zu ermöglichen, standardisierte Schnittstellen zu nutzen, klare Verantwortlichkeiten dahinter zu legen. Das Ding soll erweiterbar sein, es soll irgendwie wartbar sein, so nicht, dass das nur einer machen kann. Und es muss natürlich der langfristige Betrieb gewährleistet sein und nicht, dass es nach einer Woche zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Und so bleibt halt die Architektur auch dann stabil, wenn das eingesetzte Modell, also wenn du jetzt von ChatGPT auf Gemini jetzt zum Beispiel wechseln würdest, das muss funktionieren. Und das sollte vielleicht auch einer dieser der jeweiligen Governance-Regeln sein. Du darfst dieses Modell nutzen, schön, aber gewährleiste in der gesamten Implementierung, dass du dieses Modell austauschen musst. Können musst. So. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. In den letzten beiden Folgen, also mit der haben wir uns eigentlich zwei verschiedene und unterschiedlichen Perspektiven angenähert oder betrachtet. Die Folge 27, wo wir halt eher auf der Enterprise-Sicht uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, was Architektur angeht. Und jetzt heute ein bisschen tiefer, was Solutioning angeht. Die Folge ist auch ein bisschen länger geworden, einfach aus dem Grund, weil ich sehr viele Erklärungen dazu bringen musste, um verschiedene Elemente auch ein bisschen ausprägender dir wiederzuspiegeln, weil sonst ist das losgelöst. Die Solution-Architektur ist extrem wichtig. Deswegen diese zwei Rollen des Enterprise-Architekten und Solution-Architekten, die gehen Hand in Hand für mich. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge zu Rollen allgemein im Unternehmen, und wie wichtig eigentlich diese Zusammenarbeit ist und wie diese Rollen miteinander interagieren sollten. In dieser Folge habe ich es auch ein bisschen herausgestellt oder auch diese Wichtigkeit darin gesehen oder ausgearbeitet. Ich hoffe, sie ist auch ein bisschen rübergekommen. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, wir haben halt heute diese Solution-Architektur halt Perspektive eingenommen und vor allem diese Frage einfach zur funktionalen Lösung uns überlegt halt, na, also was machen eigentlich diese LLMs, was machen die Promptings, wie stehen sie zueinander, was brauche ich denn für welchen Case? Diese Beantwortung habe ich mal in einem Beispiel gegeben. Und die Enterprise-Architektur, die beantwortet natürlich den Business-Value dieser Lösung dahinter. Aber vor allem, wie wichtig jetzt eigentlich die nächste Folge sein wird, die Governance. Und jetzt habe ich den Druck schon relativ weit aufgebaut und ja, ich hoffe, ich werde dem auch gerecht, wie wichtig einfach die AI-Governance für den Einsatz dieser Technologie sein wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder Vorschau ein bisschen zu der nächsten Folge. Also wie gesagt, geht es um AI-Governance. Wir wollen uns folgenden Fragen stellen. Wer entscheidet über AI-Initiativen? Wer trägt am Schluss auch die Verantwortung? Und welche Regeln brauchen wir im Unternehmen dafür eigentlich wirklich? Folgende Frage noch, genau, die habe ich mal aufgeschrieben. Und wie verhindert man, dass aus vielen guten Ideen unkontrollierter Wildwuchs entsteht? Die Frage haben wir uns ein bisschen schon beantwortet mit dem AI-Demand-Folge. Das war die Folge 27, nee, das haben wir jetzt 26. So. Genau, und damit sind wir auch schon wirklich am totalen Ende hier angelangt. Der AI-Reise um die Architektur, der Zweiteiler hat euch hoffentlich, oder der zweite Teil hat euch natürlich hoffentlich auch den letzten i-Tüpfelchen gegeben, was es dafür braucht, um die funktionale Lösung hinstellen zu können. Mir hat es richtig Spaß gemacht, heute zu sprechen, um ehrlich zu sein, weil ich so ein bisschen, meine Vergangenheit hat mich wieder eingeholt und ich merke so wieder, wie wichtig mir eigentlich die Solution-Architektur insgeheim ist. Und ich hoffe, es ist auch rübergekommen. Damit, Servus und Baba und bis auf bald.